MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Katharina Sichler. Sie hören das MKR heute an diesem 25. November. Der 25. November ist der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Und da setzen auch viele Bäckereien bei uns in Bayern ein Zeichen mit der Aktion Gewalt kommt nicht in die Tüte. Meine Kollegin Maria Ertl, die hat mehr Infos und weiß, welche besonderen Tüten da heute über die Ladentheke gehen.
Gewalt gegen Frauen nimmt zu, auch in Deutschland. Über 180.000 Fälle wurden letztes Jahr gezählt. Die Dunkelziffer wird viel höher geschätzt. Das weiß auch Claudia Krüger-Köck, Geschäftsführerin der Bäckerinnung München-Landsberg-Erding.
Meistens wird das Thema halt leider einfach totgeschwiegen. Jeder sagt, das ist was Privates, das geht mich nichts an. Und definitiv, wir müssen hier hinschauen. In den Bäckereien finden sich die Kunden ja von jeglicher Gesellschaftsschicht wieder. Ja, und aus diesem Grund sind Bäckereien eigentlich dafür prädestiniert.
Und zwar für ganz spezielle Tüten. Da stehen Infos drauf zu Beratungsangeboten und Anlaufstellen für Frauen und Mädchen, die Gewalt ausgesetzt sind. Für Claudia Krüger-Köck auch ein persönliches Anliegen.
Wir wollen einfach aufklären. Ja, aufklären, dass es dieses Thema in Deutschland in einer wahnsinnig hohen Zahl gibt. Viele schweigen einfach nur aus Angst, aus Scham. Da wollen wir einfach unterstützen. Also einfach eine helfende Hand sozusagen sein. Und mit einer 250.000 Semmeltüten, die wir dieses Jahr verteilen, denke ich, können wir schon ein Zeichen setzen.
Aber nicht nur für die Kunden ist die Aktion gedacht. Auch Mitarbeiterinnen sollen sensibilisiert werden. Und es funktioniert, wie die Reaktion junger Auszubildender in einem Betrieb zeigt.
Die Zahlen, die Sie da tatsächlich gelesen haben, die waren wahnsinnig schockiert. Und da gehen jetzt zum Beispiel die Einnahmen, die aus so einem Konzert in dem Betrieb erzielt wurden, die gehen jetzt tatsächlich in ein Frauenhaus zur Unterstützung.
Ab heute gehen die Tüten auch in einer Bäckerei in Erding über die Theke. Leiterin ist Inge Jungwirth und sie ist gerne mit ihrer Filiale dabei.
Ich fand das eigentlich eine super Idee. Ich denke mal, dass die Leute dann zu Hause, wenn sie die Sachen aufmachen, dann doch die Tüte genauer anschauen schon mal, weil sie anders ausschaut als sonst. Und dann das doch einmal lesen, was da drauf steht. Und ich glaube, da kommt es einfach dann auch bei vielen Leuten an. Als wenn jetzt das am Straßenschild oder sonst was steht, wo man vorbeifährt und das gar nicht so liest.
Heute also der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen und deswegen auch bei vielen Bäckereien wieder die Aktion Gewalt kommt nicht in die Tüte. Maria Ertl fürs MKR.
Für München war der 25. November 1941 einer der schwärzesten Tage der Stadtgeschichte. Rund 1000 Jüdinnen und Juden wurden nach Kaunas deportiert. Darunter auch Männer und Frauen, die im heutigen katholischen Medienhaus St. Michaelsbund lebten. Warum es so wichtig ist, diese Menschen nicht zu vergessen und warum Stolpersteine für Pfarrer Schießler ein idealer Weg sind, damit das nicht passiert, hören Sie in der heutigen Folge von Schießlers Woche.
Schießlers Woche.
Hier spricht der Pfarrer. Diese Woche werden direkt vor unserem Haus von St. Michaelsbund hier in München, da wo wir auch diesen Podcast immer aufnehmen, 20 sogenannte Stolpersteine verlegt. Diese Stolpersteine sind ein Projekt des Künstlers Gunter Demnig, das im Jahr 1992 bereits begann. Es sind im Boden verlegte kleine Gedenktafeln, die an das Schicksal der Menschen erinnern, die in der Zeit des Nationalsozialismus grausam verfolgt, ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Suizid getrieben wurden. Die kleinen quadratischen Tafeln aus Messing mit abgerundeten Ecken und Kanten werden mittels Hammer und Schlagbuchstaben beschriftet. Sie werden niveaugleich in das Pflaster bzw. den Belag des jeweiligen Gehwegs oder eben daneben an einem eigenen Platz eingelassen. Zu einem richtigen Stolpern soll es ja gerade nicht kommen. Am 26. Mai 2023 verlegte Demnig in Nürnberg den 100.000. Stolperstein. Stolpersteine wurden dann in Deutschland wie auch in 31 weiteren europäischen Ländern verlegt. 2017 wurde eine Stolperschwelle auch außerhalb Europas angelegt. Mittlerweile gelten die Stolpersteine als das größte dezentrale Mahnmal der Welt. Angesichts des eigentlichen Leids aber, an das diese Steine erinnern wollen, sind sie eigentlich viel zu unauffällig. So gewaltig ist das Verbrechen, an das sie erinnern sollen. Eben genauso wie der Genozid in der NS-Zeit an den meisten Menschen in Deutschland damals vorüberging, ohne dass sie davon etwas bemerkten. Man fragt sich, kann denn so ein winziges Täfelchen etwas sagen über 6 Millionen ermordete Juden und darunter die ungezählten jüdischen Kinder? Es ist doch nur ein kleines Täfelchen, nicht immer sichtbar, oft von Staub und Schnee verdeckt. Was kann das schon bedeuten? Kann es sich anmaßen, die nicht immer gewollte Erinnerung zu erwecken? Kann es ein Bindeglied werden zwischen dem schmerzvollen Geschehen der grausamen Vergangenheit und der Reue, der Annäherung und der bewussten Erinnerung? Es ist wie in dem Gleichnis der einzelnen Tröpfchen, die allmählich den harten Stein umformten. Der Stein ist stumm, regungs- und erregungslos, wie ein menschliches Herz einem Stein gleich gefühllos und hart sein kann. Das ist die eine wichtige Bedeutung dieser Steine. Mensch, pass auf, da passieren Dinge einfach so und du bemerkst es nicht. Nie wieder ist jetzt, heißt ein Slogan, den wir uns als Lehre aus dieser Zeit eingeprägt haben wollten. Aber das erfordert die ständige und die andauernde Aufmerksamkeit unsererseits. Es verlangt die ständige Konzentration und die strikte Ablehnung jeglicher zwischenmenschlicher Ignoranz. Sei ein Mensch, sagte der Vater von Marcel Reif zu ihm, als er ein junger Mann war. Reif erzählte davon im Deutschen Bundestag in einer sehr eindrucksvollen Rede. Sei ein Mensch, das will uns jeder dieser Steine spüren lassen, wenn wir auf ihn treten, dass uns gerade das ja nicht mehr passiert, aufeinander drauftreten und niedermachen und unser Menschsein vergessen. Aber der Stolperstein hat auch eine zweite Bedeutung. Umgekehrt nämlich kann auch der härteste Stein des Menschen Unglück nachfühlen. Er kann weinen und schreien wie der Mensch in seiner Qual. Er übernimmt die Aufgabe des Anklägers. Er schreit das Verbrechen von der Mauer, auf das es nicht vergessen werde. So kann man es schon im Alten Testament lesen beim Propheten Habakuk. Darum gestalten wir Steine zu Denkmälern, machen sie zu Rufern, Mahnern und Erinnerern an des Menschen Schicksal. Sie wollen die Menschen zum Nachdenken anregen, zum Gedenken, zum Andenken, zum Nachdenken, ihn dazu bringen, ja ihn direkt dazu zwingen, zu sinnen und nachzusinnen. Steine sind immer verschiedenartig gestaltet, je nach ihren Aufgaben, ob als monumentale Steine eine Riesendenkmäler oder zusammengefasst in eine Figur oder zu einem Block oder eben zu einem kleinen Stein im Gehsteig. Aber können die Schicksale von Hunderten und Tausenden überhaupt unterschiedlich betrachtet werden? Können Millionen Menschen beim Namen genannt werden? Oder ist das nur ein Geschichtsereignis, so ganz ohne persönliche Qual, ohne krampfhaften Schmerz, ohne detailliertes Gewissen? Professor Yehuda Bauer, der Direktor der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem, sagt über Geschichte: Geschichten machen Geschichte. Kleine alltägliche Geschichten über und von Menschen wie du und ich, von und über jeden Menschen, ob zahnloser Greis oder Kleinkind. Jeder einzelne Mensch, seine Freude und sein Leid, sein Schicksal sollte nie unvergessen bleiben. Unvergessen? Aber wie? Hier dient uns der Stein als Gleichnis, das in der Lage ist, bisher gleichgültige, steinerne Herzen umzuformen. Wie kraftvolle Tropfen vermögen sie es, einen versteinerten, millionenfachen Schmerz individuell, persönlich und menschlich zu erleben. Und vergessen wir nie, es geht um nicht weniger als um Menschen. Sie wurden gequält, vertrieben und ermordet. Nie wieder ist jetzt. Vergessen wir es nie. Ich wünsche uns eine gute Woche. Euer Pfarrer Schießler.
Das war eine neue Folge von Schießlers Woche von und mit Pfarrer Rainer Maria Schießler. Kommende Woche hören Sie ihn wieder an selber Stelle hier bei uns im MKR oder jederzeit überall da, wo es Podcasts gibt.
Neues aus unseren bayerischen Bistümern. Heute Das Bistum Passau.
Krippen, die sind vermutlich für die meisten nur an Weihnachten ein Thema. Anders für den Verein Altöttinger Krippenfreunde. Sie beschäftigen sich das ganze Jahr mit Krippen. Der außergewöhnliche Verein, der sieht seinen Auftrag darin, Tradition, Brauchtum und Krippenhandwerkskunst zu bewahren. Alle 5 Jahre zeigen sie dazu eine ganz besondere Krippenausstellung in Altötting. Heuer ist es wieder soweit. Mein Kollege Thomas Hill berichtet.
Nur alle 5 Jahre findet die große Krippenausstellung im Kongregationssaal am Kapellplatz in Altötting statt. In diesem Jahr werden über 50 verschiedene Krippen von Mitgliedern und Freunden der Krippenfreunde Altötting ausgestellt. Gezeigt werden unter anderem neapolitanische, orientalische, alpenländische und heimatliche Krippen in ihrer ganzen Vielfalt. Angelika Tupi, die erste Vorsitzende der Krippenfreunde Altötting, ist stolz auf das große Engagement und die Kreativität der 165 Vereinsmitglieder.
Die sich das ganze Jahr dann auch schon Gedanken machen oder bis zur nächsten Ausstellung, was zeige ich denn? Und es ist auch eine gewisse Anregung für die Mitglieder, sich wieder Gedanken zu machen, was möchte ich denn in der Ausstellung zeigen? Ein tolles Exponat, das wir jetzt wieder haben, das wurde vor 40 Jahren zum ersten Mal ausgestellt. Das ist die Altöttinger Wallfahrtskrippe. Sie wurde damals zum Papstbesuch 1980 von einem Privatmann in Auftrag gegeben. Und die Administration konnte diese Krippe jetzt in seinen Besitz übernehmen. Und wir sind sehr stolz, dass wir diese Krippe wieder zeigen können nach so langer Zeit. Sie war nämlich nicht mehr der Öffentlichkeit zugänglich.
So eine umfangreiche Ausstellung im sonst als Kirchenraum genutzten Kongregationssaal bedarf einer aufwendigen Vorbereitung und genauen Planung. Das wissen Angelika Tupi und Beisitzer Thomas Randl nur allzu gut.
Wir beginnen bereits schon im Januar mit der ganzen zeitlichen Planung, dass wir den Saal auch bekommen von der Männerkongregation. Und dann wird schon Mai, Juni wird schon der Zeitplan gemacht, welcher Trupp wann wo antritt. Kirchenbänke werden überbaut. Das ist der erste Trupp, da hat man das Podest gemacht. Der zweite Trupp ist dann der Aufbau der Schaukästen. Und dann kommt der Strom, Beleuchtung und so weiter. Ich habe sehr viele Helfer im Verein, die jederzeit bei Anruf bereit sind.
Es ist eine Kirche, die wir komplett umfunktionieren für unsere Ausstellung. Und das ist dann doch mit einem großen, erheblichen zeitlichen Aufwand verbunden. Und es soll auch eine Besonderheit bleiben, wenn alle 5 Jahre diese Ausstellung stattfindet.
Alle gezeigten Krippen sind mit viel Liebe zum Detail gestaltet. Viele Arbeitsstunden und genaue Recherchen sind nötig, um die eigenen Ideen umzusetzen. Dies beschreibt Angelika Tupi anhand ihrer neuesten Krippe.
Wir haben jetzt zum Beispiel eine Krippe gebaut, letztes Jahr noch mein Mann und ich, und haben uns im Internet schlau gemacht, wie lebt man denn in Israel, was haben die für Gebäude. Und genau das haben wir nachempfunden, weil ich gesagt habe, das ganze Geschehen ist ja dort in Bethlehem, in dieser Region. Und so ist die Krippe entstanden.
Die Krippenausstellung im Kongregationssaal am Kapellplatz in Altötting läuft vom 23. November bis 15. Dezember und hat montags bis donnerstags von 13 bis 18 Uhr und freitags und am Wochenende von 11 bis 18 Uhr geöffnet.
Die letzte Novemberwoche, die hat heute begonnen und der Advent, der steht bald vor der Tür. Ich habe gestern auch schon meine ganzen Weihnachtssachen aus dem Keller geholt und am Abend meine Wohnung dekoriert. Lichterketten und Kugeln haben auf jeden Fall jetzt alle ihren Platz gefunden. Die Vorfreude auf den Advent, die ist nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen anderen groß. So zum Beispiel auch bei meiner Kollegin Steffi Schmidt.
Das Highlight der Woche.
Mein Name ist Steffi Schmidt und ich bin Redakteurin und Moderatorin der Sendung Kita Radio im MKR. Wichteltüren sind im Advent seit einigen Jahren der absolute Trend. Kleine Türen, die man unten über der Fußleiste an der Wand anklebt und dann kommt jede Nacht der Wichtel, schreibt Briefe, erledigt kleine Dinge, macht vielleicht den ein oder anderen kleinen Streich und ist ein ganz wunderbares, ja ein bisschen geheimnisvolles Erlebnis für die ganze Familie. Meine Kinder waren schon etwas alt, als dieser Trend losging. Aber ich freue mich riesig, dass dieses Jahr bei meinem vierjährigen Patenkind ein Wichtel einzieht. Ich habe auch schon meinen Teil dazu beigetragen, ein kleines Mini-Wichtel-Backset besorgt, mit dem der Wichtel dann wohl an einem Tag im Advent einmal backen wird. Und ich habe mit der Mama meines Patenkindes und meiner guten Freundin einen wunderbaren Wichtelnamen ausgewählt. Snorre Kneckebröt wird er heißen. Und ich bin schon sehr gespannt, was er da alles treiben wird bei meinem Patenkind. Ich freue mich sehr, dass ich so an dieser schönen neuen Tradition ein bisschen teilhaben darf. Und das ist absolut mein Highlight der Woche jetzt, wo der Advent bald startet.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.